So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüße Sie zu unserer ersten Sitzung nach der Sommerpause wieder ganz herzlich zu unserer heutigen Sitzung und Anhörung der Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan. Das Thema der Anhörung heute lautet nationale Koordinierung zukünftiger vernetzter Engagements und Einsätze der Bundeswehr. Wir haben dazu auch einen Gast, den wir jetzt gleich begrüßen können, nämlich eine Expertin vom Global Public Policy Institute mit Sitz in Berlin, Frau Sarah Bresson. Bresson, ist doch falsch ausgesprochen. Gut. Also herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie uns heute hier mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Und wir starten auch gleich in die öffentliche Sitzung. Nach rund 40 Minuten, will ich nur gleich sagen, geht es dann auch nicht öffentlich weiter mit einer weiteren Anhörung. Aber zuvor will ich natürlich ganz herzlich auch die Gäste auf der Tribüne begrüßen. Wir bedanken uns wie immer für Ihr Interesse und auch bei denjenigen, die uns immer wieder auch per Livestream hier zugeschaltet sind und unsere Arbeit mitverfolgen oder die dann im Nachhinein auf die Webseiten des Bundestages gehen und Dinge noch mal abrufen. Auch da merken wir, dass es ein ungebrochenes Interesse der Öffentlichkeit gibt. Auch dafür ein großes Dankeschön. Frau Bresson, herzlich willkommen in unserer Runde. Sie sind Research Fellow einer unabhängigen Denkfabrik für Forschung und Politikberatung. Sie forschen zu den Themen Frieden und Sicherheit. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem internationale Sicherheit, Konfliktprävention sowie Vorausschau und Evaluierung. Und Sie engagieren sich bei Women in International Security Deutschland mit dem Schwerpunkt Technologie und Sicherheit. Also, wie gesagt, ein breites Spektrum an Expertise und Fachwissen, das Sie uns heute präsentieren können. Die Anhörung wurde auch vorbereitet von der Arbeitsgruppe 4, Nationale Steuerung Exekutive. Dafür danke ich auch den Koordinatoren natürlich, die auch in der im weiteren Sitzungsverlauf uns ja als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Frau Dr. Schröder, Herr Professor Masala, Frau Professorin Schröder, Herr Professor Masala und Christoph Schmidt. Also allen ein herzliches Dankeschön für die Vorbereitung. Ja, ich würde sagen, wir können auch gleich starten. Wie in den bisherigen soll auch in der heutigen Anhörung uns dabei geholfen werden, Handlungsempfehlungen für künftige Kriseneinsätze zu formulieren. Dazu gibt es, wie gesagt, auch schon Vorbereitungen, die wir nachher aufrufen werden. Aber es ist uns wichtig, dass natürlich auch immer ein externer Sachverstand mit einbezogen werden kann in unsere Kommissionsarbeit. Insofern noch einmal freuen wir uns auf Ihre Anregungen. Sie haben jetzt 10 Minuten Zeit für Ihr Eingangsstatement. Es läuft auch auf diesem Medienwürfel ein Countdown mit, sodass Sie wissen, wann ich Sie dann auch ermahne, zum Schluss zu kommen, wenn es länger dauern sollte. Dem schließt sich dann aber auch ein Frage-Antwort-Spiel an. Die jeweiligen Mitglieder der Kommission haben 2 Minuten Zeit, ihre Fragen zu stellen und Sie dann jeweils 5 Minuten für Ihre Antwort. Bisher haben wir das in der Zeit immer gut bewältigen können. Ich glaube, das gelingt uns auch heute. Liebe Frau Bresson, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, heute hier vor dieser Kommission zu sprechen. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen. Und als Leitmotiv meines Beitrages möchte ich gerne die Zukunftsorientierung und die Zukunftsfähigkeit der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ins Zentrum stellen. Denn meiner Ansicht nach ist Zukunftsfähigkeit eine notwendige Bedingung für Strategiefähigkeit und strategisches Regierungshandeln. Es braucht, um das gleich vorwegzunehmen, meiner Ansicht nach zukünftig eine Bündelung von Vorausschaukapazitäten und Fähigkeiten mit Anbindung an eine neue zentrale sicherheitspolitische Koordinierungsstruktur, um den Defiziten in der Ressortkoordinierung in Zukunft entgegenzuwirken. Diese Defizite in der Ressortkoordinierung der Bundesregierung im außen- und sicherheitspolitischen Bereich sind in den letzten Jahrzehnten und Jahren ausführlich dokumentiert, nicht zuletzt im Zwischenbericht dieser Kommission. Als Fortschritt zu bewerten ist natürlich zum Beispiel, dass sich die Bundesregierung in dieser Legislatur zum ersten Mal eine nationale Sicherheitsstrategie mit einem breiten Sicherheitsbegriff und integrierter Sicherheit als Zielsetzung gegeben hat. Doch schon die Erstellung dieser Strategie wurde von den Ereignissen der russischen Vollinvasion in der Ukraine quasi überholt. Und die Formulierung von Nachfolgestrategien ist ins Stocken geraten, beispielsweise zum Thema hybride Bedrohungen. Die Nutzung von Gremien wie dem Bundessicherheitskabinett und diverser Staatssekretärsrunden, die wir seit Februar 2022 intensiv gesehen haben, sind Improvisation in der Krise, jedoch keine Krisenresilienz, Zukunftsfähigkeit oder gar Strategiefähigkeit. Dies gilt vor allem dann, wenn die Ambition nicht ist, schon ausgebrochene Krisen und Brände zu löschen, sondern, wie von mehreren Bundesregierungen in mehreren Strategiedokumenten formuliert, Krisen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Um also quasi das Ziel der Prävention als Primat des außen- und sicherheitspolitischen Handelns wirklich in die Realität umzusetzen. Eine dringend notwendige Reform der sicherheitspolitischen Koordinationsstrukturen der Bundesregierung ist bisher ausgeblieben. Im Bereich der ressortgemeinsamen Arbeit, beispielsweise Leitlinien zivile Krisenprävention, wurde in dieser Legislatur im Übrigen leider nicht immer an vergangene positive Entwicklungen angeschlossen, beispielsweise den intensiven Austausch mit Wissenschaft und Zivilgesellschaften, die wichtige Erfahrungen in relevanten Länder- und Einsatzkontexten haben. Dabei möchte ich sagen, kommen beispielsweise in der Ukraine größtenteils die gleichen Stabilisierungsinstrumente zum Einsatz wie in vergangenen Einsatzkontexten auch. Ein Blick in den Leitfaden Ressortkoordinierung von 2019 beinhaltet hilfreiche Vorschläge, zeigt aber auch das Ausmaß der Defizite. Dort wird zum Beispiel angeregt, Förderstrukturen im Ausland zu überprüfen, um Doppelförderung unterschiedlicher Ressorts zu vermeiden. In der Realität beklagen jedoch weiterhin von großen UN-Organisationen bis zu kleinen zivilgesellschaftlichen Organisationen weltweit die Mehrfachförderstrukturen und die Ineffizienz in der deutschen Förderbürokratie. Studien belegen außerdem, dass eine Förderung von Krisenprävention nach dem Prinzip Gießkanne keinen signifikanten Unterschied machen kann. Es gilt der Grundsatz, im Prinzip sind alle für Koordinierung, doch koordinieren lassen möchte sich niemand. In einem bürokratischen System der Vergangenheit, in dem, das möchte ich sagen, exzellent ausgebildetes, hochmotiviertes Personal an Schlüsselstellen sitzt, in seiner Arbeit aber von einer Flut an Verwaltungsvorgängen blockiert wird, bietet keine Anreizstrukturen für Zukunftsorientierung. Eine Studie des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung fasst es mit folgenden Schlagworten zusammen: Silodenken, Gegenwartsfixierung, negative Koordinierung, also die Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner über formale Mitzeichnungsprozesse, sowie eine tiefergehende Schwierigkeit, von bewährten Mustern abzuweichen und neue Ansätze zu erproben. Was also tun? Ein besonders in der Vergangenheit und Gegenwart verhaftetes System braucht mehr als das Drehen an kleinen Stellschrauben. Jegliches politisches Handeln ist per Definition für die Zukunft. In einer Welt sogenannter multipler Krisen ist die einzige Möglichkeit, vor die Welle zu kommen, Zukunftsfähigkeit als Grundlage für Strategiefähigkeit ernst zu nehmen. Grundlagen hierfür sind bereits geschaffen. Die ressortübergreifende Arbeitsgruppe Krisenfrüherkennung soll vorausschauende Analysen über kommende Konflikte und Krisen aus mehreren Ressorts zusammenführen.
Frau Güle, ich glaube, Sie haben Ihr Mikrofon an. Es wäre schön, wenn Sie es ausmachen, weil wir hier mithören können. Vielen Dank.
Die ressortübergreifende Arbeitsgruppe Krisenfrüherkennung soll vorausschauende Analysen über kommende Konflikte und Krisen aus mehreren Ressorts zusammenführen und Handlungsempfehlungen erarbeiten. Eine, in Zitat, anlassbezogene oder mindestens alle 6 Monate tagende Ressortrunde Krisenfrüherkennung auch zu den Themen, die über den engen außenentwicklungs- und sicherheitspolitischen Rahmen hinausgehen, Zitat Ende, das ist eine sehr gute Idee. Die Praxis zeigt aber, dass das Prinzip Freiwilligkeit nicht bei allen Ressorts ausreicht und die Runde nicht den notwendigen Stellenwert hat, um einen signifikanten Unterschied zu machen. Wissenschaftliche Analysen und Erfahrungen der deutschen außen- und sicherheitspolitischen Praxis der letzten Jahre belegen, dass bessere Informationen und fortschrittliche Analyseprozesse nicht notwendigerweise zu besseren Entscheidungen führen, sondern Anreizstrukturen für strategisches Verhalten in bürokratischen Systemen sowie politische Erwägungen bringen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zuweilen dazu, selbst die besten Analysen zu ignorieren. Entscheidungen sind dann weder wissensbasiert noch koordiniert. Mehrere Ressorts leisten sich heute schon datengestützte Analysen in der Krisenfrüherkennung. Und Deutschland ist übrigens auf multilateraler Ebene absoluter Pionier in der Bündelung von Ressourcen für konfliktrelevante Daten und Analysetools, beispielsweise mit dem Kraft Multigeber Trust Fund. Die Priorität wurde und das Potenzial dieser Methoden wurde also scheinbar erkannt. Eine noch größere Anzahl an Ressorts leistet sich strategische Vorausschau. Also auch ein Zeichen für den praktischen Mehrwert strukturierten Denkens über die Zukunft. Der Mehrwert multimethodischer strukturierter Zukunftsanalyse scheint erkannt. Das Thema scheint bereits eine Priorität zu sein. Jetzt braucht es politische Führung, die sich traut, bessere wissenschaftsbasierte Analysen nicht als Bedrohung, sondern als Verbündete für zukunftsfähige Politik zu sehen. Während Analysen zunehmend hochwertig und strukturiert sind, beklagen selbst hochrangige Beamte, dass die Verbindung zu tatsächlichen Entscheidungsprozessen nicht ausreichend strukturiert ist. Die genannten Fähigkeiten, Krisenfrüherkennung und strategische Vorausschau, könnten gebündelt auf höherer strategischer Ebene und in nachvollziehbaren Beratungs- und Entscheidungsstrukturen viel größere Wirkkraft entfalten. Dafür bräuchte es eine institutionalisierte Struktur für außen- und sicherheitspolitisches Handeln, die auf strukturierter Zukunftsanalyse und Kompetenz beruht. Vorschläge für nationale Sicherheitsräte und Räte für strategische Vorausschau, die mit dem Rechtsrahmen konform sind, liegen bereits vor. Studien zu ähnlichen Strukturen in anderen Ländern und Organisationen dienen als Ratgeber. Strategie, strategische Politik und ihre Grundlage, die Vorausschau, sind gesamtsystemische und gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Aber es muss der initiale Impuls kommen, dass Deutschland es mit der Zukunft ernst meint. Zunächst aus diesem Gremium und dann aus den Parteien, die künftig Regierungsverantwortung übernehmen wollen. Gegner stärkerer Institutionalisierung von Koordinierung in der Außen- und Sicherheitspolitik bringen das Ressortprinzip vor. In der Realität könnte in einem koordinierten Rat jedoch jedes Ressort seine Stärken einbringen. Per Definition haben zum Beispiel Verteidigung und Umweltressorts Erfahrung mit Szenarien für lange Zeithorizonte zur Technikfolgenabschätzung und Entwicklung und Beschaffung. Die Entwicklungszusammenarbeit wiederum fokussiert sich aufgrund ihrer Instrumente auf längere Zeithorizonte als die Außenpolitik mit Stabilisierung und diplomatischen Instrumenten. Wirtschaft und Finanzministerien haben wiederum mehr Erfahrung mit Entscheidungen auf Basis datenbasierter Prognosen über Handel und Finanzmärkte. Arbeitsteilung ist also bereits Realität, muss aber bei Beibehaltung des Ressortprinzips gestärkt werden. Ressortegoismen und Zukunftsangst kann sich heute niemand mehr leisten. Und zum Schluss möchte ich noch ein Wort, weil das auch Teil der Fragen war, verlieren über den vernetzten Ansatz und seine Rolle in zukünftigen Auslandseinsätzen und Handlungsfeldern. Ich habe schon angesprochen, dass in der Ukraine die gleichen Stabilisierungsinstrumente eingesetzt werden, wie das in anderen Einsatzkontexten der Fall war. In Kombination mit aktuellen Entwicklungen, zum Beispiel im Nahen Osten, sind die Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz und anderen Einsätzen meiner Meinung nach bei aller Kontextspezifizität wichtiger für Landes- und Bündnisverteidigung als gemeinhin angenommen wird. Die nächste Krise und ihre Bearbeitung wird nicht aussehen wie Afghanistan oder Ukraine. Und welche genauen Missionskontexte relevant werden, wissen wir nicht. Wir können aber etwas sagen über die strategischen Ziele der Gegner demokratischer Staaten und die Mittel, die diese strategisch einsetzen, um unsere demokratischen Gesellschaften zu unterminieren. In Einsatzkontexten werden wir beispielsweise verstärkt strategische Differenzen mit Partnern sehen, mit denen wir auf multilateraler Ebene zusammenarbeiten. Daher ist es besonders wichtig, sagen zu können, was die strategischen Ziele der Bundesregierung sind und wie sie diese erreichen will. Die Integration innerer und äußerer Sicherheitsaspekte, Stichwort Strategie gegen hybride Bedrohungen, wird außerdem immer dringender. Und genau da liegen die großen Schwachstellen in der Ressortkoordinierung. Daher noch einmal zusammenfassend, braucht es eine Bündelung von zukunftsorientierten Analysekapazitäten unter einer neuen sicherheitspolitischen Koordinierungsstruktur. Denn Zukunftsfähigkeit ist neben Lernfähigkeit notwendige Bedingung für Strategiefähigkeit und strategisches Regierungshandeln. Ich glaube, es braucht diesen Kulturwandel, der am Ende in alle politischen Ebenen hineinwirkt. Und dafür braucht es eine Initialzündung für eine bessere Auseinandersetzung mit Zukünften, gepaart mit Lernorientierung, Verweise auf die Beiträge der Sachverständigen Meyer und Rothmann in diesem Gremium. Und ich denke, dieses Gremium hat mit seinen Empfehlungen das Potenzial, diesen Wandel einzuleiten.
Vielen Dank. Vielen Dank für die deutlichen und auch ermutigenden Worte zum Abschluss. Und wir kommen zur Aussprache-Runde, Fragerunde. Frau Türk-Nachbar hat sich schon gemeldet. Gut.
Jo, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Bressam, für die wirklich sehr spannenden Ausführungen. Gibt einiges zu besprechen, glaube ich. Aber vielen Dank auch für die klaren Worte. Sie haben von datenbasierenden Analysen gesprochen. Mich würde es interessieren, wie beurteilen Sie denn die digitalen Entwicklungen, zum Beispiel KI? Welche Rolle spielt KI im Blick auf Einsatzkoordinierung oder bei Krisenprävention oder Früherkennung? Und wie ordnen Sie denn die Rolle dieser Innovationsentwicklung für die EntscheidungsträgerInnen ein?
Dann hatten wir als nächstes Frau Gambi und dann Herr Gerschow.
Herzlichen Dank auch von mir für Ihren Vortrag. Ich hätte eine Frage, wie Sie einordnen würden, die angepasste Koordinierung nach dem Afghanistan-Einsatz der Bundesregierung im Rahmen des internationalen Krisenmanagements, wie die sich ausgewirkt hat auf Einsätze wie Mali und aber auch die strategische Vorausschau, wie Sie da sozusagen die Unterschiede wahrnehmen im Vergleich zu anderen Länder einsetzen.
Und Herr Gerschow?
Ja, vielen Dank. Sie sprachen eben davon, dass es Vorschläge schon Vorschläge gibt, wie zum Beispiel den Nationalen Sicherheitsrat. Und Sie sprachen, dass es in einigen Ländern das auch gibt. Welche Erfahrungen anderer Demokratien, beispielsweise England oder USA, gibt es mit einem Nationalen Sicherheitsrat? Und Sie sprachen davon, dass sich die Ressorts immer mehr auch strategische Vorausschauen leisten und Lagebilder der Ressorts. Wie kann man die ein? Durch welche Struktur können solche Lagebilder der Ressorts Ihrer Meinung nach bestmöglich geeint werden? Dankeschön.
Wir nehmen noch Frau Seino mit dazu und dann haben Sie erst mal für eine Zwischenantwort die Möglichkeit.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Sie hatten eben in Ihrer Rede angesprochen, dass man wissenschaftsbasierte Analysen mehr einbinden sollte, um krisenfester zu werden. Meine Frage geht dahingehend, da wir auch intern Diskussionen hatten über das Thema, dass uns teilweise auch ein Fachwissen fehlt, auch in der Wissenschaftslandschaft zum Thema Verteidigung, zu technischen Fragen, auch neue Technologien zum militärischen Bereich. Sehen Sie da einen Bedarf, dass man dort auch in der Wissenschaft, in den Thinktanks Nachholbedarf hat in Deutschland, um wirklich auch zu den Themen aussagefähig zu sein, also auch technisch aussagefähig zu sein?
Bitte schön, Frau Bressan.
Dankeschön. Breites Spektrum an Fragen. Vielen Dank. Ich fange mal an mit der KI und datengestützten Krisenfrüherkennung. Wie ich eben gesagt habe, gibt es mehrere Ressorts, Teile der Bundesregierung, die sich diese Analysefähigkeiten bereits leisten, entweder in den eigenen Häusern oder in Kooperation mit der Wissenschaft. Das ist eine Fähigkeit, wo der Privatsektor sich sowieso weiterentwickelt. Wir nutzen heute alle ChatGPT, das ist am Ende ein Vorhersagemodell. Noch bedroht uns das nicht wirklich, aber das ist auch in Verbindung mit dem Thema Technologie eine Richtung, in dem sich Fähigkeiten international entwickeln. Die Frage ist, schaffen es Verwaltungsstrukturen, diese Fähigkeiten in ihre eigenen Entscheidungsprozesse einzubeziehen? Ich sehe da definitiv Luft nach oben, wenn es darum geht, wie wir auch in unseren Studien beispielsweise herausfinden, dass es darum geht, dass diese Analysen, die da gemacht werden, nicht nur Pilotcharakter haben oder Testcharakter haben, sondern auch wirklich bedarfsorientiert sind. Also dass die Frage ist, welche Entscheidungen können Sie konkret unterlegen? Deutschland ist, wie gesagt, international da vor allem Pionier, fördert im multilateralen Rahmen, bindet Förderung im multilateralen Rahmen zusammen, um da die Anwendung KI, also wenn man sagen will, KI, algorithmengestützter Früherkennung zu fördern. Das Defizit besteht in der Anbindung an die Entscheidungsstrukturen in Deutschland. Und wichtig dabei ist auch zu sagen, es kommt auf das Ambitionslevel an. Möchte man nur Trends mit Daten analysieren, die eine mögliche Zukunft vorhersagen, die bestimmt nicht die sein wird, die eintritt? Oder geht man sogar in eine Richtung, wo man mit Simulationsmodellen arbeitet, diese mit strategischer Vorausschau verbindet, also mehrere verschiedene Zukünfte durchdenkt und damit Entscheidungen robuster macht. Das ist was, wo sich die Methoden meiner Meinung nach, um relevant zu sein, hin entwickeln müssten. Dann die Frage angepasste Koordinierung und auch strategische Vorausschau. Also im Bereich der strategischen Vorausschau muss man schon sagen, dass sich viel getan hat in der Bundesregierung in den letzten Jahren in einzelnen Ressorts und nur sehr punktuell auch in der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Ressorts. Ich sehe das eben als Zeichen, wie ich sagte, dafür, dass die Methoden einen Mehrwert leisten, dass unterschiedliche Ressorts Personalaufwuchs in diesem Bereich haben, dass die Nachfrage nach und nach dafür da ist und dass die Methoden genutzt werden, um Vorausschau im Endeffekt mit strategischer Planung zu bündeln. Also ein Beispiel ist zum Beispiel im entwicklungspolitischen Kontext, wo es total sinnvoll ist, wenn neue Regionalstrategien für die nächsten 10 Jahre erarbeitet werden, einen Strategieprozess mit einem Vorausschauprozess zu begleiten. Die Frage ist nur, wen interessiert das dann jeweils auch in den anderen Ressorts und in den übergeordneten politischen Entscheidungsstrukturen? Und das ist genau die Frage, die ich eben angesprochen habe, beziehungsweise das Potenzial, das nicht nur ich sehe, sondern auch die zitierte Fraunhofer-Studie zum Beispiel, die sagt, es entsteht neues Wissen, wenn Vorausschau interdisziplinär unter unterschiedlichen Ressorts gemeinsam angewandt wird. Und besonders langfristige Transformationsaufgaben können frühzeitig über solche Prozesse koordiniert werden, was dann natürlich das Gesamtsystem kompetenter macht im Umgang mit Wandel, Komplexität und Unsicherheit. Zu der Frage nach dem Fachwissen. Ich glaube, mein Kollege Philipp Rothmann hat in diesem Gremium ausgesagt zum Thema Wissensbasis, Lernkultur und Fehlerkultur. Und ich habe versucht, das eben kurz anzusprechen. Für mich geht die Lernkultur einher mit den von mir vorgeschlagenen Veränderungen. Also lernbasiert und zukunftsbasiert, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und zu dem lernbasiert gehört eben auch die Aufarbeitung von sowohl vergangenen politischen Entscheidungsprozessen und Einsätzen und aber auch die wissenschaftliche Begleitung dessen. Philipp Rothmann hat, glaube ich, über Auftragsforschung in diesem Punkt gesprochen. Ich sehe das ganz ähnlich, dass die Förderlandschaft der Wissenschaft in Deutschland zu diesen Themen sich im Idealfall in eine Richtung entwickeln soll, dass sie genau diese politischen Koordinierungs- und Entscheidungsprozesse untermauert und unterstützt.
Eine war, glaube ich, von Herrn Gerschow noch, oder? Die war, glaube ich, noch offen.
Das war.
Wenn Sie den nochmal ganz kurz, Herr Gerschow, Ihre Frage.
Sicherheitsrat und welche Erfahrungen andere Demokratien gemacht haben, wie beispielsweise England oder USA, und wie man Lagebilder der Ressorts einen kann. Also das nimmt ja immer mehr zu. Welche Strukturen könnten Lagebilder der Ressorts Ihrer Meinung nach bestmöglich geeint werden?
Kurze Antwort noch.
Danke. Ja, also Lagebilder sind da vor allem erstmal basierend auf einem Monitoring der aktuellen Ereignisse. Also es ist insofern nochmal was anderes als ein stärker vorausschauendes Element. Es gibt in unterschiedlichen Ländern Beispiele, wie diese Lagebilder integriert werden. Die haben natürlich Teilaspekte, die für bestimmte Ressorts relevanter sind als für andere. Was ich eben angesprochen habe, ist, die sind die Stärken der einzelnen Ressorts, wo ich die jeweils sehe. Und ich glaube, viele würden mir wahrscheinlich zustimmen, dass die unterschiedlich komplementär liegen und so nur besser koordiniert und vereint werden müssen in einem beispielsweise mehrstufigen Prozess, wie zum Beispiel das Analyseverfahren der Europäischen Union im Bereich Konfliktfrühwarnung, wo geheimdienstliche Informationen, entwicklungspolitische Analysen und Berichte aus den Länderkontexten der EU-Delegationen zusammengeführt werden und wo dann periodisch überprüft wird, was macht eigentlich die EU alles in diesem Länderkontext und wie könnte das alles auf Basis dieser gesamten Erkenntnisse überprüft werden. Und da könnte man dann nämlich auch beispielsweise Förderstrukturen und komplementäres Handeln stärken.
Danke. Eine Runde können wir noch machen, eine große Runde. Herr Sauter und danach Herr Giesmann.
Ja, vielen Dank, Frau Bressant, für die Ausführungen. Ich möchte da noch an den Kollegen anschließen, auch noch mal zu dem Punkt Rat bzw. sicherheitspolitische Koordinierungsstruktur. Sie sprachen im Abschluss von einem nötigen Kulturwandel und einer Initialzündung. Vielleicht können Sie daraufhin noch mal eingehen und das konkretisieren. Vielen Dank.
Herr Giesmann, danach Herr Wundrak.
Ja, vielen Dank. Meine Frage bezieht sich auf einen. Auf die Bitte vielleicht noch mal zu präzisieren. Sie haben auf der einen Seite davon gesprochen, dass ein neues Gremium erforderlich ist und auf der anderen Seite, dass der politische Wille fehlt, die bisherigen Gremien zu nutzen. Und dieser Widerspruch ist für mich noch nicht völlig aufgelöst. Halten Sie die jetzigen Strukturen für dysfunktional, sodass sie völlig ersetzt werden müssen? Oder geht es nicht vielmehr auch darum, die jetzigen Strukturen in dem Sinne, wie Sie es erläutert haben, besser zu nutzen? Also kurzum, Reformfähigkeit überhaupt vorhanden oder muss alles neu entwickelt werden?
Wir haben Ihre Wortmeldung gesehen, Herr Masala. Wir müssen mal sehen, wir haben jetzt so viele Wortmeldungen, müssen wir vielleicht doch noch mal einen Zwischenbreak machen. Nach Herrn Giesmann war jetzt Herr Wundrak dran und dann Herr Schmidt.
Ich kann es ganz kurz machen, weil es schon angesprochen worden. Ganz konkret haben wir hier in diesem Gremium mehrfach über Vor- und Nachteile oder Probleme der Schaffung einer neuen Struktur eines nationalen Sicherheitsrates gesprochen. Sie haben ja eben einige Andeutungen gemacht. Können Sie aus Ihrer Sichtweise die Argumente vorbringen, die gegen, die politisch gegen einen nationalen Sicherheitsrat sprechen?
Und Herr Schmidt?
Ja, es knüpft ein bisschen daran an. Wir haben uns ja auch tatsächlich mit Verfassungsrechtlern über das Ressortprinzip unterhalten und dort auch eben die Aussage bekommen, dass Kernzuständigkeiten der Ressorts nicht in ein neues Gremium verlagert werden könnten, ohne mit der Verfassung in Konflikt zu geraten, wie Sie das bewerten würden. Und tatsächlich dann auch noch, also anknüpfen ein bisschen an Herrn Gaschau, weil das natürlich ein komplett anderes politisches System ist als USA, als bei uns. Also in Koalitionsregierungen ist es ein bisschen schwieriger, den jeweiligen Minister zu entlassen. Würde man sich vermutlich manchmal wünschen, geht aber nicht immer und wollen wir auch nicht. Aber dass das in unserem System tatsächlich auch so nicht vorgesehen ist. Und dann noch eine Frage, wie Sie die jetzt schon bestehenden, anschließend an Herrn Giesmann, sicherheitspolitischen Showfix, Staatssekretärsrunden, wie Sie das bewerten?
So, das war so viel. Ich schlage vor, Sie gehen doch noch mal in eine Zwischenbeantwortung. Wir haben danach noch drei Wortmeldungen, Herr Vollmer, Herr Nachtwey, Herr Masala. Und dann müssen wir, glaube ich, auch zu der Schlussbeantwortung kommen, wegen unseres Zeitmanagements. Bitte.
Genau, also das Beispiel USA, das habe ich ja, glaube ich, gar nicht angeführt. Genau, das wäre meiner Sicht nach auch nicht das Modell. Es gibt diverse andere Modelle, die, glaube ich, auch schon in diesem Gremium von anderen Sachverständigen vorgebracht wurden und in der einschlägigen Literatur diskutiert sind. Nur an der Stelle der Hinweis: In den USA ist es tatsächlich so, dass gerade sich eine Expertengruppe für die Einrichtung einer Abteilung für strategische Vorausschau auf Kabinettsebene einsetzt. Also dieses Defizit, das ich angesprochen habe, vor allem mit dem Blick auf die Zukunftsorientierung, das wird dort auch gesehen. Und hier wäre jetzt die Gelegenheit, diese beiden Themen miteinander zu verbinden, weil man hat bisher weder diese Koordinierungsstrukturen in der Sicherheitspolitik noch in Bezug auf die Vorausschau. Also mal quasi die Ersten zu sein und nicht zu gucken, was machen die Amerikaner und dann ein paar Jahre später. Das mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, mit den Ressorts, ich glaube, ich habe das vorhin, also ich kann das jetzt in der Zeit auch nur kurz anreißen, aber es geht nicht darum, Kernkompetenzen rauszuziehen, sondern es geht darum, die Kompetenzen, die, wie ich beschrieben habe, unterschiedlich komplementär sind, in einem strukturierteren gemeinsamen Analyseprozess, in dem die Anlagen schon bestehen, AG-Krisenfrüherkennung und so weiter, zusammenzuziehen und an Entscheidungsebene anzubinden. Die Frage, was dagegen spricht, finde ich, ist eine interessante. Und wenn ich darüber nachdenke, finde ich, die Risiken liegen in einem System, das die Tendenz hat, im internationalen Vergleich sehr papiertreu zu agieren. Natürlich darin, dass wenn man neues Papier schafft mit neuen Institutionen, dass das dann wieder nicht besonders gelegenheitsorientiert und irgendwie zielorientiert ausgestaltet wird, sondern nach dem, was jetzt irgendwo in irgendeiner juristischen Abhandlung dazu steht. Also das wäre das Thema Problem- und Lösungsorientierung im Vergleich zur Strukturorientierung. Und ich glaube, was es wirklich braucht, ist das, was ich angesprochen habe, die Anreizstrukturen, also quasi die Fehleranalyse, woran scheitert es denn in der Vergangenheit? Das haben ja Sie genau in den letzten Monaten gemacht. Und an diesen problematischen Anreizstrukturen, sowohl was die politischen Überlegungen angeht, als auch im bürokratischen Apparat mit einer neuen Struktur anzusetzen. Und das ist dann auch genau die Antwort auf die Frage, wieso das denn helfen soll, wenn der Wille fehlt. Der Wille fehlt eben genau, weil aus den bestehenden Koordinierungsstrukturen sich kein Handlungszwang und kein Zugzwang ergibt. Der müsste sich natürlich ergeben durch beispielsweise bestimmte Berichtspflichten, auch an den Deutschen Bundestag, wo aus dem demokratischen Raum natürlich die Nachfrage kommen muss und auch die Gremien existieren müssen, um nachzuhalten, was in den dann eventuell neuen Entscheidungs- und Analysestrukturen passiert. Und das war der Punkt mit der Initialzündung, mit dem ich geendet bin. Also aus der Überlegung, hier werden die Fehler und Lehren aus vergangenem Engagement besprochen, das unsere Partner und Nachbarn immer wieder in Atem hält. Was wissen die Deutschen, was tun sie? Und genau diese Aufarbeitung ist meiner Meinung nach die Gelegenheit und der Anlass, um diesen Impuls zu setzen, so gerne ich auch möchte, dass das vielleicht irgendwie aus der Zivilgesellschaft kommt oder bottom-up oder wie auch immer. Die Idee dahinter ist, dass das Parlament und, wie ich gesagt habe, die Parteien, die zukünftig in Regierungsverantwortung sein wollen, einmal sich ehrlich machen und auch sagen, wer setzt diese Anreize in Zukunft und wie kontrollieren wir am Ende uns selbst. Die Exekutive möchte ihre eigenen Handlungszwänge normalerweise, wenn sie an der Macht ist, nicht so legen, dass sie nicht mehr den nötigen Handlungsspielraum hat. Aber das ist nicht vorausschauend und das ist auch nicht krisenresilient und strategisch in die Zukunft gedacht.
Vier abschließende Wortmeldungen. Herr Vollmer, dann Herr Nachtwey.
Ja, herzlichen Dank von meiner Seite auch. Sie haben die Nationalsicherheitsstrategie angesprochen. Wir sind alle froh, dass wir nun endlich eine haben. Aber der Punkt ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? In der Nationalsicherheitsstrategie sind 129 Handlungsfelder beschrieben und mehr als 11 weitere Teilstrategien sollen entwickelt werden. Wie stehen Sie dazu oder wie lautet Ihre Empfehlung, wenn ich sage, man muss die Nationalsicherheitsstrategie in einem regelmäßigen Rhythmus jedes Jahr, spätestens aber nach einer neuen Regierung, wenn sie ins Amt kommt, noch mal überprüfen, im Sinne von, was ist erreicht worden, was ist umgesetzt worden aus den Handlungsfeldern und wo müssen wir nachsteuern? Denn so ein Dokument muss ja ein lebendes Dokument sein. Danke.
Herr Nachtwey, danach Herr Masala.
Vielen Dank für Ihr Bündel an Vorschlägen. Meine Frage, diese Vorschläge verbinden sich ja doch mit den Hinweisen darauf, dass verschiedene Teilfähigkeiten gestärkt werden müssten. Und die Frage jetzt, ist das überhaupt möglich angesichts der jetzigen Personalkörper, meinetwegen, was heißt nicht meinetwegen, sondern Zentralauswärtiges Amt, meines Wissens beschäftigte in dem Bereich ungefähr so viel wie vor 1989. Danke.
Herr Masala und zum Abschluss Herr Bayer.
Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Ich glaube ja, dass wir, und das haben Sie ja sehr schön dargelegt, eigentlich viele Vorschauinstrumente haben in den einzelnen Ministerien, außerhalb der Ministerien und so weiter und so fort. Die Problematik liegt meines Erachtens oftmals darin, dass die ab einer gewissen Ebene einfach komplett ignoriert werden als Mittel sozusagen des Politikmachens. Haben Sie eine Idee, wie man da vorgehen muss? Also dass es nicht nur Appelle sind, solche Sachen stärker zu berücksichtigen, sondern gibt es Möglichkeiten, dass die wirklich fest institutionalisiert in einen Prozess der Politikentwicklung reinkommen? Danke.
Und Herr Bayer.
Ja, kurz, vielen Dank. Sie sprechen davon, dass es eine Professionalisierung, eine Institutionalisierung der Prozesse hier geben muss. Meine Frage wäre, wie weit würden Sie einem solchen, ich nenne es jetzt auch mal Nationalen Sicherheitsrat, for lack of a better term, eine Entscheidungskompetenz geben? Das heißt, wie weit würden Sie da gehen, dass tatsächlich auch diejenige Person, dieses Gremium sozusagen, die den Nationalen Sicherheits leitet, auch tatsächlich finale Entscheidungen trifft und in welchem Kompetenzbereich könnte das stattfinden? Also gibt es vielleicht eine abgestufte Entscheidungskompetenz? Was wäre Ihre Empfehlung?
Vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihr abschließendes Statement.
Vielen Dank. Nationale Sicherheitsstrategie war, glaube ich, die erste Frage. Und das Thema der Überprüfung. Also die Nationale Sicherheitsstrategie befindet sich ja auf einem Abstraktionslevel, wo ich jetzt also wo natürlich die Idee ist, dass es ressortspezifische weitere Strategien gibt, die das dann detaillierter auslegen und wo dann klar sein muss, was sind da eigentlich die Zielmarken. Das stimmt, dass das Dokument in der jetzigen Form weder inhaltlich noch was die Prozesse, die dafür vorgesehenen Prozesse angeht, vorsieht. Es gab Positivbeispiele, wie ich das angeführt habe, beispielsweise Leitlinien zivile Krisenprävention. Da gab es zumindest auf einer gewissen Ebene eine Auseinandersetzung auch mit externer Expertise und es gab einen Umsetzungsbericht, wo jetzt nicht unmittelbar angeknüpft wurde. Aber es wäre schön, wenn sich das in so eine Richtung entwickelt, wo auch klar ist, dass in Teilaspekten überprüfbare Ziele formuliert werden, die dann auch überprüft werden. Absolut. Die Frage nach der Ressourcenausstattung und dem Personal ist auf jeden Fall eine schwierige, vor allem in der aktuellen Haushaltslage. Also ich glaube, es ist dann jetzt nicht so seriös, sich hier hinzusetzen und irgendwie für alles mehr Budget und Geld zu fordern und vorzuschlagen. Die Signale, die ich bekomme, sind, dass durchaus auch ja, das Potenzial besteht mit dem, was da ist, mit einer stärkeren Abstimmung aufeinander, was, wie gesagt, die Prozesse angeht, wer macht wann was und informiert wen anderes darüber und was kann man komplementär zueinander machen in diesem Bereich, auch da durchaus da sind. Also wie gesagt, ich finde, es gibt sehr viele positive Ansätze in dem Bereich Vorausschau und Krisenfrüherkennung, wo man aber eben wiederum auf die Komplementarität und das Ineinanderwirken schauen müsste. Und da stellt Herr Professor Masala die Billion-Dollar-Frage, wie trägt man dazu bei, dass das nicht am Ende komplett ignoriert wird. Das, was man darüber weiß aus der wissenschaftlichen Forschung, ist nochmal, es muss einen Mehrwert leisten. Und soweit ich das weiß, Sie wissen das vielleicht sogar besser als ich, ist der gegenseitige Austausch von was wäre denn in welcher Situation hilfreich und was können die bestehenden Arbeitseinheiten leisten, noch nicht so intensiv, wie er sein könnte. Ja, das ist ein Austesten. Das kann man auch durchaus mal, das wäre interessant, an vergangenen Fällen durchspielen. Also was wäre denn, was hat denn gefehlt an bestimmten Situationen? Wer wusste wann was und wer hätte wann was wissen sollen und welche dieser zukunftsorientierten Analyseprodukte hätte einen Unterschied machen können. Kleine ja, Side Note an der Stelle ist natürlich auch, dass diese Frage, wer wusste wann was, sehr schwierig zu beantworten ist bei der aktuellen gesetzlichen Grundlage der Nachrichtendienste, wo auch zu überlegen ist, ob da nicht nach strategischen politischen Gesichtspunkten entschieden können werden sollte, was man kommuniziert und nicht, weil man einfach nicht darf. Also ich habe da jetzt keine fertige Lösung, die ich in 20 Sekunden hier präsentieren kann. Aber nochmal den Verweis auf die Studien dazu, dass eben das nachfrageorientiert sein muss und dass es eine Mischung sein muss. Und das ist nochmal eine gute Gelegenheit, das zu sagen, zwischen Anbindung an politische Entscheidungsprozesse, aber kritische Unabhängigkeit. Also es braucht diese Funktion als kritischer Freund oder kritische Freundin, um quasi zu hinterfragen und auf Defizite und Fehlentwicklungen hinweisen zu können. Und das ist auch was, Professor Meyer vom King's College hat das hier auch ausgeführt, wieso ich sage, dass diese Zukunftsorientierung und die Lernorientierung miteinander einhergehen müssen in diesem Wandel. Und auch keine einfache Frage zu den Entscheidungskompetenzen. Ich sehe da so ein bisschen das Spannungsverhältnis zwischen einerseits den grundgesetzlichen Vorbehalten, was Ressorts angeht und dem Wille, da dann doch Entscheidungskompetenzen zu verändern. Ich bin keine Juristin und kann das auf der Ebene nicht beantworten. Aber ich würde nur noch mal sagen, dass wenn die gemeinsame Zielformulierung und der Wille da ist, dass sehr viele Potenziale gibt, die Dinge, die so, wie sie bestehen, zusammenzubinden, besser zusammenzubinden und damit einen stärkeren Mehrwert zu kreieren, als das aktuell der Fall ist, ohne da irgendwie mit vom Bundesverfassungsgericht zu landen. Ich glaube, sonst würden das seriöse Parteien im Bundestag auch nicht vorschlagen. Genau, Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank.
Sie waren so diszipliniert.
Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank dafür, dass Sie diese Fragen bis hier schon beantwortet haben. Sie bleiben ja auch noch für den nicht öffentlichen Teil bei uns. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe dann damit den öffentlichen Teil und bitte auch die entsprechende Übertragung hier oben zu beenden. Natürlich die Kommissionsmitglieder.